5 4 3 2 1
Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze groß.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Was für ein Buhai, meine liebe Frau Wollner. Man könnte auch sagen Brimborium oder wie sagen die coolen Leute von heute? Ein
da fragst Zinnober. Du mich?
Was für ein Zinnober.
Was für eine Aufregung.
Was für eine Aufregung zur allerbesten Fernsehsendezeit. Samstagabend um 20.15 Uhr. Weiß nicht, habt ihr es gesehen? Da beschwören regelrecht Eltern Laura von Torra und Kommentator Frank Buschi Buschmann den Geist des Allmächtigen herbei. Die Lichtgestalt Stefan Raab soll erscheinen und satte 2 Stunden später war es Samstagabend dann soweit.
Selbst schuld. Wer so lange wartet.
Ja, ist richtig. Wir gucken da noch mal ein bisschen drauf zurück, auf dieses, nennen wir es mal, das Fernseh-Überraschungsevent des Jahres. Nach fast 10 Jahren Pause vor der Kamera ist Stefan Raab jetzt wieder da. Vordergründig kam er mit diesem 3. Boxkampf gegen Regina Halmich. Aber wie und was das alles sollte, das haben ja doch nicht vielleicht alle von euch gesehen. Wir gucken noch mal.
Ja, dazu könnt ihr euch auf Kate Winslet freuen, Hauptdarstellerin des Films Die Fotografin. Der startet jetzt diesen Donnerstag und ich habe sie zum Filmfest in München im Juni getroffen.
Außerdem neu im Kino ein Horror-Remake. Ich habe es ja zurzeit so ein bisschen mit Remakes.
Ich merke schon, ja.
Letzte Woche hatten wir gleich 2 davon. Diese Woche gibt es auch eins aus dem dänischen Psycho-Horror Gesterne. Also die Gäste wurde die Hollywood-Version Speak No Evil. Checken wir auch noch aus.
Ja, und für alle, die auf der Couch bleiben wollen, gibt's Nicole Kidman in Ein neuer Sommer. Hatten wir bisher auch noch keine Gelegenheit zu. Kriegt ihr heute von uns auch vorgestellt und eingeordnet, ob gucken oder nicht gucken.
To see or not to see, wie der Franzose sagt. Dazu später. Erstmal habe ich, wie vermutlich, was heißt, das ist auch schon wieder schwierig, vermutlich viele von euch, wollte ich jetzt eigentlich sagen, vielleicht waren es gar nicht so viele von euch, die am Samstagabend gebannt auf dem Sofa gesessen haben, um zu sehen, ob er hier wirklich noch in der Lage ist, irgendwen zu überraschen.
Jetzt gibt's ein paar aufs Maul.
Show. Mach ich natürlich gern, während die anderen noch lernen. Weil zwischenzeitlich halt ein bisschen low. Doch jetzt,
Stefan Raab ist back in town.
Jetzt gibt's ein paar aufs Maul.
Bis es soweit war, dass Stefan Raab hier am Samstag natürlich, es ist Stefan Raab, auch noch seinen eigenen Einmarsch-Song für den Boxkampf gesungen hat. Für seine nach 2001 und 2007 jetzt schon 3. Begegnung im Ring mit Ex-Weltmeisterin Regina Halmich, hat es allerdings wirklich gedauert. Und wie? Frau Wollner, irgendein Beitrag zu dem Thema?
Ich habe so ein Fiepen im Ohr. Hm? Ich habe kein RTL, Stefan Raab und Boxen interessiert mich so null. Ja. Also ich bin eine Person, die du gerade eben angesprochen hast. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch nicht vor, es nachzugucken. Hm? Ich habe nichts darüber gelesen und ja. Ich höre dir jetzt auch einfach nicht zu.
So, dann bringe ich die unter euch, die sich genauso weigern wie Frau Wollner und ich. In meinem Fall muss ich natürlich da eine Einschränkung machen und muss sagen, wie ich normalerweise RTL zu gucken, bringe ich quasi all die von euch gerne mal auf den aktuellen Stand. Ich hab's für euch getan, könnte ich auch sagen. Ich habe mich aufgeopfert.
Du Held.
So,
nicht.
In so kurz wie ich kann, weil mehr hat's dann auch nicht verdient. Es waren geschlagene, verstehst du?
Ja.
Boxen. Geschlagene.
Ich darf ja gar nicht lachen, ich höre dir ja gar nicht zu. Warte.
Stimmt, du hast ja die Finger in den Ohren und machst Fahrstuhlmusik. Es waren wirklich geschlagene 2 Stunden langweiligster Vorbericht der Welt, von etwa 7:45 bis 9:45, als es dann endlich mal irgendwann auch in den Ring ging. Also erst gab es 2 Stunden lang Lobhudelei von KollegInnen, was Stefan Raab nicht alles gemacht hat. Dazu Zusammenfassungen und Recaps, wie bei einem Staatsbegräbnis von Vivasion aus den 90ern bis bis hin zu TV Total Schlag den Raab und alle Event-Shows, die Stefan jemals gemacht hat. Dazu natürlich noch Best-of seiner Musikproduktionen, also Eurovision Song Contest, Lena Satellite, dies, das, alles drin. Dann der lang ersehnte Auftritt über eine circa 100 Meter lange extra gebaute Showtreppe von unterm Dach dieser Düsseldorfer, ausverkauften Düsseldorfer Mehrzweckarena, in der die da waren, bis nach unten. Blitze, Gegenlicht, geschickt gemacht, also Raab immer noch nicht zu erkennen. Weißer Bademantel, wie einst Udo Jürgens, können wir fast sagen. Weißes Outfit, Kappe, Kapuze tief ins Gesicht gezogen, also Gesicht versteckt. Unten angekommen und dann, ja, wie eben gehört, Paar aufs Maul, also neuer Song von Raab, selber performt natürlich. Die arme Regina Halmig, muss man dazu sagen, hatte zu dem Zeitpunkt schon 10 Minuten nach ihrem Einmarschsong im Ring warten müssen, dass Monsieur auch mal so weit war. Das war schon ein bisschen umschön, aber das muss man auch sagen, um Regina Halmig, komme ich noch drauf zu sprechen, ging es hier Samstagabend halt auch wirklich null. Es sollte Raabs großes Comeback werden. Dann der Kampf, ich raffe das, weil es völlig Banane ist, auch zusammen. Es kam alles, wie es vorhersehbar war.
Fällt er heute? Fällt Stefan Raab bei seinem Comeback hier im Boxring? Ja, er wird angezählt im Stehen, das ist hier erlaubt. Ja, und er wird tatsächlich schon gezeichnet.
So, obwohl Stefan Raab mit seinen 57 Jahren, gebe ich gerne zu, wirklich gut aussah, also sichtbar trainiert hat, hatte Regina Halmig nicht die allergrößte Mühe, mit ihm auch diesen dritten merkwürdigen Kampf, sie gegen Raab, wieder zu gewinnen. Nach Punkten in den 6x2 Minuten pro Runde waren es, aber dann kam ja auch erst das, worum es eigentlich den ganzen Abend, was diese elendlange Showtreppe, die aufgebaut worden ist, wo die hinführen sollte.
Ich habe mir überlegt, ich mache wieder Shows.
Nein!
Ja, völlig überraschend. Natürlich vor allem für Elton, den Unwissenden, der das ganze Ding ja auch nicht vollständig mit eingefädelt hat. Also ging es aus dem Ring direkt ab zur Pressekonferenz bei RTL und auch hier wieder Auftritt Raab, natürlich mit Song.
Die Nachrichten, Jungs, können einpacken. RTL aktuell werde ich einsacken. Und dann mache ich auch noch exklusiv und Punkt 12.
So, und das, da habe ich dann so ein erstes Mal doch ein bisschen schmunzeln müssen, habe ich mich selbst bei erwischt. Also das mit diesem Slogan, mein RTL, das hat Raab natürlich komplett an sich gerissen in diesem Song, habt ihr gerade gehört. Fazit ist, er wird also jetzt nach diesen vielen Jahren bei ProSieben der große Fernsehunterhalter bei RTL werden. 5 Jahre fürs Erste, so lang ist der Vertrag, so lang haben sich er und die Kölner Volksverdummer aneinander gebunden. Und das war dann tatsächlich der nächste Klops, direkt heute. Am Samstag verkündet, direkt heute, Mittwoch, den 18. September 2024, geht es schon mit der ersten Show los.
Das ist mein neues Studio. Du gewinnst hier nicht die Millionen, heißt die Show. Komm mal schnell mit. In dieser Show gibt es alles. Entertainment, Quiz, Competition. Hier wird noch aufgebaut. Das ist hoffentlich am Mittwochabend alles fertig. Ich kann es noch nicht sagen. Hier sitze ich, da ist ein Laden. Hier vorne finden die Spiele statt. Das ist nämlich die erste Entertainment, Quiz, Competition, Hybrid-Show der Welt, in der du jede Woche 1 Million gewinnen kannst. Aber leider hat einer was dagegen.
Du gewinnst hier nicht die Millionen. Mittwochs ab 20.10 Uhr nur auf RTL Plus.
Außerdem mache ich noch den Bachelor, Bachelorette, Golden Bachelor, Prinz Charming und das hier, wo alle nackt rumlaufen.
Ja, Stefan Raab mit 57 Jahren aufgedreht wie ein Teenie vor dem ersten Date, will hier in seiner, wie er es genannt hat, Quiz-Challenge-Hybrid-Show offenbar direkt zeigen, dass er es auf allen Schlag den Raab-Ebenen noch drauf hat, also jede Woche 20.10 Uhr. Interessanterweise nicht im linearen Fernsehen, hat er auch deutlich gesagt, sondern nur im Livestream auf RTL Plus. Also auf dem Streaming-Portal. Jede Woche in jeder Sendung geht's um 1 Million. Günther Jauch lässt herzlich grüßen und wir werden sehen. Frau Wollner, ich sehe da immer noch Finger in den Ohren. Jetzt irgendeine Idee dazu? Ich muss das aufschreiben. Jetzt haben wir heute 18.09.24. Vollständige Verweigerungshaltung bei Anna Wollner.
Gut. Oh Gott, singe ich schief. Egal.
Dann, ich bin tatsächlich einfach gespannt. Zum einen, war dann natürlich von 0 auf 100 wieder die bekannte Raab'sche Großkotzigkeit am Start. Diese Selbstinszenierung am Samstagabend als King of Kotelett, wie er selbst ja gerne mal andere nennt, mit einer fast schon, das meinte ich eben, fast schon bedauernswerten Regina Halmich. Ich meine, die wurde sicher gut bezahlt für den Fight. Sie war aber, anstatt so als mindestens ebenbürtige Boxgegnerin da aufzutreten, war sie wirklich nicht mehr als nebendarstellerigste Staffage in dieser Überblitzlicht-Spot-on-Me-Show. Also Raab quasi, das war die Message, er löst die Nation aus dem Jammertal der schlechten Fernsehunterhaltung. Er ist endlich wieder da und alle mögen aber bitte dem König jetzt auch gefälligst huldigen. Allerdings, und dieses Allerdings, finde ich, wiegt auf der anderen Seite nicht wenig. Allerdings war die deutsche Fernsehshow-Unterhaltung in den Post-Raab-Jahren auch größtenteils finsterstes Jammertal. Da sind aktuell eigentlich nur noch Joko und Klaas übrig geblieben. Die machen aber auch seit Jahren dasselbe mittlerweile. Also Duelle wahlweise um die Welt oder gegen ProSieben und dazu ihre jeweiligen Signature-Shows, also Late Night Berlin bei Klaas und Stiehl mir die Show bei Joko. Raab wird also gesehen haben in diesen vergangenen Jahren, wo er nichts gemacht hat, da passiert nicht viel. RTL hat seit der Kreidezeit schon Günther Jauch am Pult mit 4 Antwortmöglichkeiten und grundsätzlich außer Quiz, Quiz und Doppelquiz ist auf allen Sendern wirklich wenig Show am Start. Wetten, das ist tot, Rudi Carrell auch, Thomas Gottschalk, naja, auf einem guten Weg, also professionally speaking, und Silbereisen bedient halt nur die ganzen Schlagerzombies. Raab war der letzte Entertainer im deutschen Fernsehen, der es schafft, Spektakel zu zaubern mit Promis, die sich wahlweise in asiatischen Kochpfannen irgendwelche Eiskanäle runterballern, die vom Sprungbrett ins Schwimmbecken stürzen oder erfallen oder mit Autos Fußball spielen. Und bei all dem Bachelor, Bauern, Dschungel oder Fickinsel, Dreck, der mittlerweile für ein Publikum ohne messbare Hirnströme produziert wird, war er, wenn wir kurz an Schlag den Raab denken, war er einer, der immer noch Shows für Menschen mit Begabungen gemacht hat. Also zumindest ging es bei ihm nicht drum, wer hat die aufgespritztesten Lippen oder die meisten Follower, sondern Kandidaten, die bei Raab was gewinnen wollten, die mussten schon was drauf haben. Also du musstest Geschick und du musstest Hirn mit dabei haben. Es ging da immer viel um Wissen, um Fertigkeiten und weil das gerade in der Showlandschaft fast vollständig fehlt, wenn man mal das Wissen, das man aus den 48 Quiz-Sendungen mitnimmt, weil das mal kurz außen vor lassen und ein bisschen mehr auf den Unterhaltungsfaktor einer Show zu gucken, dann, keine Ahnung, könnte das funktionieren. Also lasst uns schauen, was draus wird. 5 Jahre TV-Zugabe mindestens mit Stefan Raab wieder im deutschen Fernsehen, das ist die Quintessenz. Leider bei einem furchtbaren Sender. Ich habe geguckt, der Stream dort, wenn ihr da mitgucken wollt, kostet aktuell zwischen 6, 9 und 13 Euro, je nachdem, welche Extras und wie viel Werbung ihr da über euch ergehen lassen wollt. Ob Raab wirklich nochmal anknüpfen kann, ob das alles nicht doch nur so ein einziges alter weißer Mann feiert sich selbst wird und er jetzt in so einer Selbstgefälligkeit à la Harald Schmidt ersäuft, wir wissen es nicht. Ich finde das ziemlich schwer vorherzusagen. Ich wünsche uns allen aber, vielleicht auch gerade in den Zeiten, in denen wir leben, wo die Nachrichtenlage sehr geprägt ist von Kriegen und Klimakatastrophen und gerade im Augenblick, auch in Deutschland, der halbe Süden und der halbe Osten säuft gerade wieder ab. Auch das haben wir einfach jetzt fast jedes Jahr. Hochwasser hier, Überschwemmung da. Vielleicht wird es, wenn es gut läuft, mal wieder so ein bisschen unterhaltsames Opium fürs Volk, bisschen nette Zerstreuung, nicht ganz so hirnlos, sondern vielleicht mit ein bisschen Niveau und Spaß. Ich finde, wir hätten es verdient und ich werde zumindest hin und wieder mal reingucken und dann können wir gemeinsam mal schauen, wo das alles so hinführt.
Also ich habe keine Ahnung, was du in den letzten 10 Minuten erzählt hast, aber deine Lippen haben aufgehört, sich zu bewegen. Ich ziehe also vorsichtig meine Finger aus den Ohren. Ist das okay?
Ich habe über Dinge geredet. Willst du nicht dann vielleicht doch einfach jetzt mit Finger aus den Ohren raus hier noch schön auf unserer Fernsehcouch neben mir sitzen bleiben und wir bleiben beim Streaming, wechseln von RTL einfach zu Netflix, bevor wir ins Kino gehen?
Ja, ist eine gute Idee, weil das Netflix habe ich.
So, da ist die Frau Wollner wieder mit dabei.
Ja, da bin ich wach.
Gut, ja, ich habe auch kein RTL Plus, ich kenne nur Menschen, die es haben, dadurch konnte ich
das jetzt am Samstag. Du solltest deinen Freundeskreis überdenken.
Ganz offensichtlich, ja. Früher wäre das noch eine Breaking News gewesen. eine Nicole Kidman macht eine Serie. Heute mittlerweile gehört es zum guten Ton eines jeden Hollywood-A-Listers und bei ihr kann man sagen, sie hat schon wieder eine neue gemacht. Ist beim Weitem nicht ihre erste.
Nee, viele gute Töne in dem Fall. Ich habe mal durchgezählt. Ich habe gefunden Top of the Lake, Big Little Lies, The Undoing, Nine Perfect Strangers, Raw, Expats. Das war sogar erst im Januar und jetzt ein neuer Sommer.
Das ist eine Serie, die vielleicht so ein kleines bisschen in die Big Little Lies-Kerbe mit reinhaut. Glaube ich zumindest. Steht seit 2 Wochen wahrscheinlich auch bei euch auf Platz 1 der Streaming-Charts bei Netflix. Wenn ihr da einschaltet, dann kriegt ihr die ziemlich schnell ins Gesicht gebraten. Du warst gerade erst in Venedig, Anna, und hast sie in Baby Girl gesehen. Das war dann wieder Film. Und hast dir danach aber trotzdem noch die volle Dröhnung Kidman gegeben und auch noch Ein neuer Sommer geguckt. Dieser Platz 1 der Charts, gerechtfertigt oder einfach nur schlauer Algorithmus?
Ich glaube, das weiß man bei Netflix ja nie so richtig. Ist das jetzt Absicht oder ist das Zufall? Ja,
oder
ich
sind glaube, das deren interne Charts, dass die einfach sagen, wir finden das
mit
am besten?
Mitarbeiter des Monats, Nicole Kidman. Ich glaube aber tatsächlich, dass, also ich kenne viele Menschen, die das gerade gucken oder geguckt haben oder noch vorhaben, es zu gucken. Und auch mir erging es so, ich wollte einfach nur mal kurz reingucken. Die Familie war noch weg, ich war alleine zu Hause, ich musste aufräumen. Und naja, sagen wir es mal so, 6 Stunden später war es mitten in der Nacht und ich hatte sehr große Augen am nächsten Tag, denn diese Serie hat schon mal wieder seinen Sog. Du weißt, ich bin großer Fan von Big Little Lies. Auch das hier ist eine Romanverfilmung. Auch das ist so ein bisschen Hausfrauenporno, was die Ausstattung angeht. Allerdings spielt Nicole Kidman hier nicht unbedingt eine Hausfrau. Sie hat andere, die für sie arbeiten. Mhm. Sie spielt nämlich eine sehr, sehr reiche Autorin und die ganze Serie spielt auf einer Insel, Nantucket. Das ist so ein schöner Zufluchtsort für die reiche amerikanische Oberschicht, ähnlich wie die Hamptons, nur eben ganz von Wasser umgeben. Also so reich, dass sich da eigentlich niemand mehr Sorgen machen muss, womit er eigentlich sein Geld verdienen kann. Und die können den ganzen Tag in ihren schnieken Klamotten entweder Tennis spielen, Lacoste, Golf oder nachdenklich über den weißen Sandstrand laufen.
Da sehe ich mich übrigens.
Ja.
Nachdenklich über weiße Sandstrände
laufen. Oder ist fast in der Serie auch mal jemand ganz gut auf den Punkt, töte jemanden und komm damit durch, weil du so reich bist. Also dieses Kaliber ist das und um Mord und Totschlag geht es auch. Denn die Wedding Season, die ausnahmsweise nichts mit Bridgerton zu tun hat, geht hier los. Und die Hochzeit des Jahres soll auf Nantucket stattfinden. Benji, eben der Sohn dieser von Nicole Kidman berühmten Schriftstellerin Greer, der will seine Verlobte heiraten. Sehr zum Unmut seiner Mutter, weil sie nicht standesgerecht ist. Und ausgerechnet am Tag der Hochzeit wird an dem Morgen eine Leiche in der seichten Brandung gefunden. Nicht die Braut, wie ich auch erst dachte. Mhm. Nein, es ist die Trauzeugin der Braut. Macht es jetzt nicht unbedingt besser. Und es war Mord.
Jemand ist gestorben. Jemand ist schuldig.
Greer Winbury zwingt jeden, der sich im Haus aufhält, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben.
Benji.
Er ist schwer einschätzbar.
Und Will?
Ich hasse sie über alles!
Thomas ist ein Idiot.
Ja, ich klaue jedem Tabletten. Ist das etwa ein Verbrechen?
Hier sind viele zu Wort gekommen, angerissen und verdächtig sind tatsächlich erstmal alle.
Also so ein bisschen How to Cash Away with Murder.
Ein bisschen.
Könnte man sagen. Bei Nicole kennen wir mittlerweile die viel erzählte Mär, dass wer immer als Produzent einen Vertrag mit ihr macht, ihr da reinschreibt, dass sie 6 Monate vor Drehbeginn kein Botox mehr nehmen darf.
Damit sie Gesichts... Züge hat.
Und zwar mindestens 2. Ja. Und nicht nur den einen, den wir von ihr kennen. Was ist an der ganzen Nummer so spannend, dass du dir dafür die Nächte um die Ohren gehauen hast?
Es war nur eine Nacht. Ich habe es durchgezogen.
Komplett
weggebinged. 6 Folgen weggebinged, also 6 Stunden. Ich habe um 18 Uhr angefangen und ich glaube, ich habe mit Pullerpausen war ich kurz nach Mitternacht fertig. Es ist natürlich erstmal dieser Reichtum, ne? Allein das Anwesen von denen, da würdest du auch gerne wohnen. Dann aber auch wieder nicht, ne? Weil die spielen alle ein falsches Spiel. Es hat jeder Dreck am Stecken der unterschiedlichsten Art und Weise. Es müssen alle zum Verhör, also egal ob reich oder arm, also auch die Hausbediensteten und mit denen hast du zwischendurch echt Mitleid. Und diese Abgründe der Familie, die sich hier nach und nach auftun, das ist schon einfach... so spannend, also ich war immer so hin und her gerissen zwischen Mitleid und ey, ihr habt es echt alle nicht anders verdient. Aha. Ein bisschen so mit der Erkenntnis, Geld allein macht auch nicht glücklich. Ich musste auch ein bisschen an Glass Onion denken.
Ey, ich wollte dich gerade fragen,
nur,
ist das
Nur, dass es halt diese ganzen, Spielereien und doppelten Böden nicht hat. Es ist halt wirklich ein klassisches Whodunit. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich habe viele Krimis gesehen, ich habe viele Krimis gelesen und ich war am Ende doch überrascht. Also der oder die Täterin ist eine Person, die ich lange nicht auf dem Schirm hatte.
Ich wollte dich gerade fragen, ich habe nämlich jetzt nach dem, was du erzählst, das ist so ein Bild vor Augen, so eine Mischung aus, also ich hatte nicht Glass Onion, sondern Knives Out und Desperate Housewives of Beverly Hills.
So, ja, so es geht, so. Also Big Little Lies, so vom Setting her ist auch noch mit drin. Ja, ja. Nicole Kidman haben wir jetzt schon erwähnt, Liev Schreiber ist noch dabei, Josh O'Connor. Also auch vom Cast her, ich habe denen diesen Reichtum und ihre Arschlochigkeit allen sofort abgenommen.
Sehr schön, dann könnt ihr das jetzt auch tun, wenn ihr Ein neuer Sommer auf Netflix guckt. Gibt es seit übrigens, haben wir nachgeguckt nochmal, seit dieser Woche, seit genau 10 Jahren in Deutschland, also kleines Happy Birthday. Ist ein bisschen schlimm, dass das auch schon wieder so lange her ist, weil ich mich sehr gut an diese, wie sagt man, Auftakt-Pressekonferenz damals, dieses...
Mit Reed Hastings, ich habe tatsächlich in diese Töne nochmal rein...
Kick-Off-Event hieß es damals.
Nochmal reingehört und dachte, das ist doch 2-3 Jahre her, dass wir mit dem gesprochen haben. Ja. Und dann habe ich auf dieses Datum der Töne geguckt.
Mit ihm und Ted Sarandos.
Das ist 10 Jahre her.
Unglaublich.
Okay.
Ja, also 10 Jahre jetzt, Happy Birthday Netflix. Und dann bitte jetzt von dort aber doch den Schwenk noch rüber ins Kino. Vor die große Leinwand, zu einer der größten Schauspielerinnen der Welt. Den Titel hat sie sich durch unglaubliche Leistungen hart und verdient erarbeitet, nämlich zur einzigartigen, tollen Kate Winslet. Und parallel zu einer meiner Leidenschaften, nämlich der Fotografie. Vielleicht kennt ihr so ein Foto, schwarz-weiß, nackte Frau in einer gekachelten Badewanne, vor ihr stehen so ausgetretene, dreckige Stiefel auf dem Boden und links hinter ihr, im Hintergrund, ein Porträt von Adolf Hitler. Es ist tatsächlich die Badewanne Hitlers in der Prinzregentenstraße 16 in München und die Frau in der Wanne dort, das ist die Kriegsfotografin Lee Miller. Nicht nur eine der wichtigsten Fotografinnen, das würde ich gerne entgendern, weil ich würde gerne alle männlichen Fotografen, die es gibt, da mit reinnehmen und den Kreis größer ziehen und sagen, einer der wichtigsten fotografierenden Menschen des 20. Jahrhunderts. Und ab heute ist ein Film über sie im Kino, eben mit Kate Winslet in der Hauptrolle, die Fotografin.
Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Das sind nur Fotos.
Das glaube ich nicht. Es muss Geschichten dazu geben.
Was spielt das für eine Rolle?
Sie sollten erzählt werden. Soll die Welt nicht von dir erfahren?
Ja, das sind nicht nur Fotos, um die es hier geht, das sind wirklich historische Zeitdokumente. Eins hast du schon wunderbar beschrieben. Es sind Bilder, die ins Mark gehen, die vor so einer älteren, vom Alkohol gezeichneten Frau auf einem Wohnzimmertisch verstreut liegen im Film. Und es gibt so ein Gespräch mit einem vermeintlichen Journalisten. Das ist noch ein kleiner Twist, den ich ein bisschen schnell vielleicht entschlüsseln konnte. Und diese Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit oder mit dem, was da vor ihr auf dem Tisch liegt, wecken bei ihr Erinnerungen.
Du denkst, ich wäre in den Krieg gegangen, um mir einen Namen zu machen?
Das habe ich nicht gesagt.
Doch, hast du.
Ich will dich hier gar nicht verhören.
Alle Interviews sind doch Verhöre. Die guten jedenfalls.
Es wirkt wirklich ein bisschen wie so ein Verhör, dieses Interview, das inszeniert ist, wie junger Journalist trifft auf alte, versoffene Diva, aber es steckt wirklich einfach mehr dahinter.
So, diese Frau ist vermutlich in diesem Fall nicht Romy Schneider, weil den Film kennen wir schon, der heißt 7 Tage in Quiberon. Hier ist es Lee Miller. Erzähl mal vielleicht ruhig noch ein bisschen mehr über sie.
Also sie ist ehemaliges Vogue-Model, war Muse des Fotografen Man Ray und eben Kriegsfotografin für die Vogue, hat wirklich tausende von Bildern gemacht und genau davon, also von ihrer Zeit als Frau mit der Kamera an der Front erzählt der Film, der von Kate Winslet übrigens auch mitproduziert wurde und wir lernen sie erstmal in Rückblicken kennen, in Südfrankreich, 1938 im Urlaub mit Freunden und das war alles so Avantgarde, ne? Da hast du auch das Gefühl, du bist in einem Film von Jean-Luc Godard, Künstler, Lebemänner, die trinken, da schläft jeder mit jedem.
Geraucht, es wird geraucht. Wahnsinnig viel geraucht.
Und da lernt sie dann auch ihren späteren Mann kennen, den Kunsthändler Roland Penrose, gespielt von Alexander Skarsgård und folgt ihm nach London.
Wann warst du zuletzt länger als ein paar Monate an einem Ort?
Wie soll man alles erleben, was es zu erleben gibt, wenn man immer am selben Ort bleibt?
Darin findest du Sinn genug?
Vielleicht habe ich noch nichts gefunden, was interessant genug war, mich zu halten.
Nichts oder niemanden.
glaube, der Film, den ich eben droppen wollte, heißt 3 Tage in Quiberon,
ich
oder?
Ich wollte dich nicht korrigieren.
Ja,
das
hättest du ruhig machen können.
Hast
ich habe gedacht,
so.
Also 7 Tage, so lange waren die damals nicht da.
Nein,
das war
das,
also
okay.
Marie Bäumer und Roland Zerfeld, ich glaube, sie waren nur 3 Tage in Quiberon. Aber gut, 7 Tage, 3 Tage, dies, das.
Quersumme 11.
Ist das denn jetzt aber doch, also nicht nur eine plumpe Liebesgeschichte?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich nur so der Motivator. Sie geht mit ihm nach London und hat da nichts mehr zu tun, will aber nicht so ein bisschen, will nicht als Heimchen am Herd enden, die Rolle, die Frauen damals vor allem im Zweiten Weltkrieg hatten, während die Männer an der Front waren. Sie ist zur britischen Vogue gegangen als Fotografin und wirklich mitten im Zweiten Weltkrieg und wollte an die Front. Aber die Engländer haben gesagt, nee, das ist für Frauen zu gefährlich, ihr dürft nicht. Und dann hat sie aber, weil sie auch einen amerikanischen Pass hatte, mit amerikanischem Auftrag die Front bereist und ist dort aber natürlich auch total auf Widerstände gestoßen,
Klar.
was man immer wieder sieht. Sie gerät immer wieder mit einem Offizier aneinander. Sie verkleidet sich dann auch, aber...
Ich wollte gerade sagen, dass die überhaupt als Frau zu der Zeit damals durchgelassen haben.
Sie
also,
hatte Mittel und Wege zu tricksen und
ja.
hat es geschafft und hat dann da David Sherman kennengelernt, der von Andy Samberg gespielt wird. Und mit dem ist sie wirklich die Frontlinie lang. Sie waren bei der Befreiung in Paris dabei. Dieses Hitler-Bild, wirklich in München, Prinzregentenstraße, da waren sie in der Wohnung und dann hat sie sich einfach ausgezogen und hat wirklich da gebadet und dann hat Sandberg Sherman dieses Bild von ihr gemacht und sie war, und das finde ich so mit die erschreckendsten Bilder im positiven Sinne, sie waren mit unter den ersten Alliierten, die in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau waren und sie ist da wirklich einfach als Frau mit der Kamera durch und hatte nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Leuten als ihre männlichen Kollegen und diese Arbeiten, sie hat wirklich eine ganz ausführliche Reportage auch geschrieben, nicht nur fotografiert mit ihren Bildern, die eigentlich in der britischen Vogue veröffentlicht werden sollten und dann hat aber die britische Vogue gesagt, machen wir nicht oder beziehungsweise ist schwierig und sie ist dann, also sie hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrer Chefin, die von Andrea Riseborough gespielt wird und ist dann, hat wirklich die Redaktionsräume gestürmt, ist zu so einem alten Aktenschrank und hat alle ihre Negative rausgerissen und wollte die zerschneiden und zerbrennen, also wirklich ihr Lebenswerk vernichten, weil sie nicht darauf klarkam, dass ihre Bilder nicht veröffentlicht worden sind.
Im Ministerium hatte man Sorge, sie könnten verstörend wirken.
Das ist passiert. Das ist wirklich passiert.
Lee.
Ist
diese
passiert.
Bilder werden die Menschen noch mehr verstören, als sie sowieso schon sind. Sie müssen jetzt nach vorn blicken.
Nach vorn blicken? Nach vorn? Dieses kleine Mädchen in einem Todeslager, vergewaltigt und verprügelt. Wie soll sie nach vorn blicken? Wie soll sie nach vorn blicken?
Aber das ist kein klassisches Biopic. Es ist, glaube ich, nur ein Ausschnitt ihres Lebens.
Es ist ein Ausschnitt. Also es war auch Kate Winslet, da haben wir auch nachher drüber gesprochen, werden wir nachher drüber gesprochen haben. Ganz wichtig, das ist jetzt nicht so von der Wiege bis zur Bahre. Es sind wirklich irgendwie von 38 bis Ende des Krieges und dann nochmal diese Situation mit dem Journalisten. Und es ist auch keine klassische Heldenreise. Ne? Also es geht gar nicht um die Dramatik ihres Lebens, sondern es geht um ihr Inneres. Und Kate Winslet, die hat über 8 Jahre gemeinsam mit Lee Millers Sohn recherchiert, das persönliche Archivmaterial gesichtet, um sie besser greifen zu können. Der Film basiert auf der Biografie, die Lee Millers Sohn geschrieben hat.
Mhm.
Und sie hat wirklich es geschafft, diese Figur in ihr aufzugehen. Also die hat eine unglaubliche Präsenz. Die spielt die mal getrieben, selbstbewusst, souverän, aber dann auch mal so total verletzlich mit allen und Höhen und Tiefen des Lebens und sie ist auch voll immer ehrlich und es sind so Eigenschaften, die sich ja auch in den Fotos von Dee Miller widerspiegeln und es ist wirklich ein Film über eine Frau, der endlich die Ehre und Aufmerksamkeit zuteil wird, die sie eigentlich schon, sie ist in den 70er Jahren gestorben, zu Lebzeiten verdient hätte.
Eine Rolle, kann ich mir nur vorstellen, wahrscheinlich perfekt für eine Kate Winslet.
Ja.
Die das fantastisch wahrscheinlich macht. Du hast sie in München getroffen, kurz vor der Premiere des Films beim Filmfest in München. Es ist fast bescheuert zu fragen, wie war's? Wie war's außer großartig?
Es war, du weißt ja von meiner alten Kriegsverletzung, ne? Knie, und es war noch zu der Zeit, wo ich noch streng meine Orthese anhatte. Wir erinnern uns an Viggo Mortensen.
Hat sie direkt ein Foto gemacht?
Sie hat, nein,
von deiner Kriegsverletzung.
Sie hat kein Foto von meiner Kriegsverletzung gemacht, aber sie war total besorgt und das Doofe war, wir hatten echt wenig Zeit. Wir waren das letzte Interview an dem Tag. Ich war mit 2, 3 Kollegen zusammen und sie hat, weil sie so sehr hinter dem Film steht und ihr der Film so sehr am Herzen liegt, hat sie alle Interviews überzogen. dummerweise konnte sie unser Interview nicht überziehen, weil Premiere. Sie hinten raus zur Premiere musste. Mhm. Aber jetzt auch nicht, du denkst, ne, die Premiere irgendwie, sie macht bis um eins Interviews, verschwindet dann 7 Stunden in der Maske und um 22 Uhr ist die Premiere. Wir haben, glaube ich, bis um 16:30 gesprochen und um 6 war die Premiere und sie war in Interviews noch in Jeans und Sakko und fängt aber erstmal an, mit mir über meine Krankengeschichte zu reden. Und ich dachte mir so, Mädel, es ist ja schön. Also, aber wir haben keine Zeit.
Wir haben doch keine, und da sind wir wieder
dann,
bei.
Und ne? Sie hat dann auch tatsächlich noch im Rausgehen die letzte Frage beantwortet und mir aber nochmal alles Gute für mein Knie gewünscht. Das Gute ist, es hat genützt. Ne? Ich konnte meine OP absagen, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Mache ich nachher, wenn die Mikros nicht mehr laufen. Aber egal, es ist.
Es ist aber auch was los.
Ja, wir kommen ja hier zu nichts.
So, jetzt muss man trotzdem nochmal erklären, warum jetzt? Denn der fertige Film liegt quasi schon seit einem Jahr rum.
Ja, das hat einfach ganz profane Gründe. Durch den Streik wollte sie ihn nicht rausbringen, weil viele Filme während des Streiks ja nicht beworben werden durften mit Stimmt. Interviews etc. Und dann wäre das so ein bisschen verpufft.
Ja.
Aber Timing, also dieses Warum jetzt, ich meine, es passt ja auch in die heutige Zeit. Du hast auch schon über den Krieg, in dem wir uns überall auf der Welt befinden, gesprochen. Das ist natürlich nicht planbar, wenn man so einen Film macht. Und eine Geschichte von Frauen, die von der Geschichte vergessen worden sind, ist immer erzählenswert.
You know, we really didn't plan this timing. Actually, we were going to put the film out a year ago, but then with the strike, it just would have been such a sadness for me to not have been able to talk about the film. So we decided, okay, we'll just wait. But I think it feels, I think it's always a good time to tell a real story about a real woman of historical significance who has largely gone overlooked in many ways. And actually, when you really dig into what she did for the war effort, it is utterly extraordinary. You know, she's not some new up-and-coming ambitious photojournalist. This is a woman in the world, of the world, who had been really seriously living her life and had gone through a lot already and was a middle-aged woman who had the courage and sense of conviction to go to war because she felt compelled to reveal the truth. That's always going to be a story worth telling, in my opinion.
Es ist nicht nur diese Relevanz, sie hat stark dafür gekämpft, dass auch eine Regisseurin den Film inszeniert. Es war eine Drehbuchautorin, die die Geschichte niedergeschrieben hat, weil es eben viel zu wenige weibliche Perspektiven in der, ich setze das Wort Film, Geschichte absichtlich in Klammern,
ja,
einfach gibt.
We so rarely get it. We so rarely get to experience. Because we don't imagine women in those situations, do we? We imagine men. And I think that was what mattered to us the most of all was telling a story about a woman who has always been described as this ex-Vogue model, former muse of Man Ray. Like, that was a tiny, tiny bit of her life. And actually, it's been so interesting, even with our global distributors, when they send us their press notes and they say, oh, we're just sending you the press notes for your approval. And they will say, the biopic, a word that we've been trying not to use because actually it's not a biopic, it's just a decade of her life. Biopic about former Vogue model, and we're like, no, that's what we've been trying not to do, and the only reason you've put it in your press notes is because you've been on fucking Google. So take it out. And actually, we don't say those things aggressively. We're like, oh, I'm so sorry, that's not the film we've made, if you'd care to watch it. And of course, people kind of laugh at themselves, like, yeah, you know, but that we've been so used to describing Lee Miller in that way, or she has for a long time only been described in that way, or that's the first thing that people will say before they get to the bit about who she actually became and how she, I feel, would want to be remembered. So I'm still having to, even though we've made the film, I'm still having to say, no, let's just ditch the labels, you know, let's start again. And so our hope with the film is that a younger generation of women who maybe hadn't ever come across her before will only know her as this person, because that to me is the most defining time in her life.
Das würde ich einfach sofort unterschreiben.
Nicht, dass mich das bei Kate Winslet großartig wundern würde, aber sie klingt schon sehr kämpferisch hier.
Das ist sie auch, kämpferisch und engagiert. Sie hat eine Meinung, für die tritt sie auch ein, was sicher nicht immer so war. Und sie wird auch gerade viel darauf angesprochen, auch in Talkshows in den USA und in England, dass sie sich im Film nackt zeigt und zwar ohne Retuschierung, so wie eine fast 50-jährige Frau, die 3 Kinder bekommen hat, eben einfach aussieht. Und darauf angesprochen ist sie wirklich on fire, also lieb on fire.
Listen to me. We waste so much time being shameful, looking at ourselves and putting a negative opinion on how we look or comparing ourselves to other women, our faces, everything. And I don't want to look back in my life and go, why did I waste all that time and energy thinking about that shit? I just want to live my life. So the only thing I would say is just live and be happy. You know, it's a tough world now for many reasons, not least the extremely obvious global reasons. But we're so lucky, we're safe, you know. We can walk, we can talk, we can see with our eyes. I have healthy children, you know, so... What I just try and say, you know, if people do say, what advice would you give? I would just say, it's just spend your energy doing something kind. Don't be doing a kindness to yourself and a kindness to others. Don't waste this energy on scrutinizing yourself. No more.
Es ist nicht nur, wenn es um Nacktaufnahmen geht, dass sie gerne und schnell drüber spricht, sondern generell auch beim Fotografieren, denn sie sieht sich da mittlerweile wirklich in der Verantwortung und Vorbildfunktion für jüngere Frauen.
I mean, maybe it has subconsciously a little bit, because I just, you know, any trace of me being in any way, not objectified, but having a photograph taken of me that isn't completely on my terms, I'm just like, oh, no, you know, and actually... At the very much at the moment, something I'm feeling incredibly and increasingly passionate about is just positive messaging, appropriate messaging for younger women. So I'm just not doing any more these kinds of little dresses and I'm done. Because it's really not helpful. This is just my opinion, and I am absolutely not judging anyone else at all. Really not at all, because everyone is different. But it matters to me that younger women don't feel pressure in any way to look in these kind of unattainable ways that sometimes when you're on a red carpet at a big event, you know, we've been 3.5 hours in hair and makeup and, you know, the dress has been perfectly tailored and made and so on. It just matters to me that young women aren't aspiring to look a certain way that almost never actually exists in reality. So I care about that.
Es ist wirklich so ein bisschen Female Empowerment aus dem Munde eines Hollywood-Stars.
Ich erinnere mich an diese auch ganz toll gedrehte Szene mit ihr und Saoirse Ronan, wo sie auch zusammen eine Bettszene haben, die auch sehr nackt ist und habe das da schon sehr bewundert, wie unprätentiös sie an sowas ganz offensichtlich rangeht. Du hast gesagt, der Film, der ist an einigen Stellen schon ziemlich hart, vor allem was die Fotos von Lee Miller angeht, die im KZ gemacht worden sind. Das schien ihr wichtig zu sein, das aber auch so zu zeigen.
Ja, das war eine spannende Diskussion auch innerhalb des Teams.
We really did struggle with how much to show. And we didn't want to do anything. We really didn't want to do anything that had been done before. Not to try and be clever or do something new, but because the things that have been done before in terms of how the camps have been depicted are very specific to those other films. And this was a story about a woman being seen through a woman's eyes. So it was just so important that we didn't try and educate or re-educate people in any aspect, but just to see it how she was seeing it. And so that's how we tried to just really honor that intention, what she saw. So staring into those train carriages, what she saw, having the courage to climb up and stand amongst the corpses and photograph the faces of the guards looking in. No one else did that. So that was really what we tried to do, was to sort of apply that rule to ourselves and just remember, okay, this is how she's seeing it. We must stick with that.
Und das, finde ich, ist ihr wirklich gelungen.
Es gibt grundsätzlich keinen Grund, in einen Film von Kate Winslet nicht reinzugehen. Bei diesem scheint sich das auch wieder mehr als zu bewahrheiten und die Fotografin ein weiteres gutes Beispiel. Ab Donnerstag im Kino könnt ihr sehr gerne reingehen.
Du hast auch noch was im Kino gesehen, oder?
Und da würde ich genau bei dem Punkt bleiben. Immer ein guter Grund, ins Kino zu gehen, ist für mich normalerweise auch James McAvoy.
Oh.
Ich bin großer Fan von ihm. Du stolperst schon über dies normalerweise, ne?
Normalerweise.
Ja, habe ich da schon zu viel irgendwie, habe ich meinen Twist schon zu früh verraten?
Nein, ist okay. Na, komm,
ist egal. Nein, ich finde das vor allem immer großartig und sehr sehenswert, wenn James McAvoy so Mindfuck-Psycho-Spielchen auf der Leinwand spielen darf, wie zum Beispiel bei M. Night Shyamalan in Split und Glass. Und deswegen war ich auch höchst hellhörig, als ich das hier gesehen habe.
Herrgott, Paddy, er ist ein Kind.
Was stimmt nicht mit dir? Wie kannst du nur so mit ihm reden?
Ah.
Ich meine, ihr solltet eurem Sohn etwas Liebe entgegenbringen, wenn er weint.
Komm schon,
und ihn
Paddy,
nicht
er ist doch nur ein Kind. Lass ihn einfach tanzen.
Das war kein Tanzen. And, auf dein Zimmer.
Ach, ich Paddy. Ertrage es nicht, wie du mit ihm redest.
Geh auf dein Zimmer!
Ja, ein kurzes Aufblitzen hätte das sein können vom so psychopathenbegabten Schotten. Leider blitzt in diesem Film hier alles so auffällig wie bei einem Dreibein am Rand einer 80er-Zone auf der Autobahn.
Der Reihe nach bitte. Wir sitzen gerade alle zusammen in Saal 3 in Speak No Evil.
Genau, da sitzen wir drin. Das ist das aktuelle Hollywood-Remake des dänischen Überraschungsthrillers Gasterne von Regisseur Christian Taftrup von 2022, also kein alter Film. Die Story ist die absolut selbe geblieben wie im Original, nur wurden jetzt in der Hollywood-Version ein dänisches und ein holländisches Paar, um das es im Original geht, die sich in der Toskana im Urlaub kennenlernen, hier durch ein amerikanisches und britisch ersetzt, was an sich aber noch gar nicht mal schlimm ist.
Vor dem Schlimmen bitte noch die Story, was passiert?
Also, Ben und Louise, das sind die beiden aus den USA, die aber in London leben, machen mit ihrer 12-jährigen Tochter Agnes Urlaub in der Toskana, wo sie in der Hotelanlage zufällig das Pärchen Chiara und Paddy kennenlernen. Er, also Paddy, gespielt von James McAvoy. Die zwei haben einen etwas jüngeren Sohn, vielleicht so 8, der wegen einer Zungenfehlbildung nicht sprechen kann. Und an dieser Stelle raff ich extrem zusammen, denn mehr braucht's nicht. Die beiden Paare freunden sich an und Paddy und Chiara laden Ben, Louise und ihre Tochter zu sich nach Südengland ein, auf so ein abgeschiedenes Landanwesen.
Och bitte.
Ja, genau. Nee, ist richtig. Bei diesem Treffen nach dem Urlaub wird halt alles von so ein bisschen weird am Anfang immer weirder. Man will plötzlich auch schneller wieder abreisen als ursprünglich geplant.
Weißt du, wir hatten eine echt tolle Zeit. Ihr wart erfrischend anders. Oh, das ist wirklich lieb, dass du das sagst.
Lässt sich aber dann natürlich doch überzeugen, noch zu bleiben. Und shit hits the fan.
Ich werde nicht so tun, als wäre ich nicht sauer.
Wir kennen ohne Ende so Trapped-Horrorfilme, wo Leute eine Falle gelockt oder dann fertig gemacht werden. Get Out, Hereditary oder auch Saw oder Funny Games. Jemand wird gelockt, festgesetzt, Horror, go.
Ja, und an sich habe ich da auch nichts gegen. Das darf ja sein, dieses Genre. Aber, und da verstehe ich James McAvoy nicht, haben sie hier diese dänische, sehr gute, stimmungsgruselige Vorlage genommen und haben, stell dir vor, jemand hat die Serie Lost gesehen und denkt sich dann, ja, das ist eigentlich ganz geil, aber das ist viel zu kompliziert, das rafft das Publikum bestimmt nicht. Wir machen nochmal genau dasselbe, also so Flugzeugabsturz und so, aber wir nehmen das Drehbuch dazu vom Dschungelcamp. Also wirklich, die haben es hingekriegt, dass Speak No Evil zu 0,0% spannend ist, weil Regisseur James Watkins eine Drehbuchadaption als Regisseur hier auch selber geschrieben hat, die wirklich jede Handlung vorwegnimmt, also quasi zu Beginn jeder Szene wird schon davor gewarnt, was als nächstes passiert, wenn man nicht ganz aufs Gesicht gefallen ist. Und das hat auch damit zu tun, dass sich jede der sechs Figuren in diesem Kammerspiel pausenlos selbst entlarvt und auch erklärt. Also nach 10 Minuten dieses Films wissen wir, Paddy, James McAvoy, ist ein absoluter Vollpsychopath, um den jeder in seinem Urlaub einen meilenweiten Bogen machen würde, anstatt sich mit dem anzufreunden. Dessen Frau Kiara ist so die klassische, devote Mitläuferin des Psychopathen, so wie sie, weiß ich nicht, im 50 Shades of Grey Handbuch steht. Und das mit dem stummen Sohn wirklich ganz gewaltig und offensichtlich, was nicht stimmen kann, raffen wir auch spätestens beim zweiten Hingucken. Dann bei dem anderen Pärchen ist er so der typische Möchtegern-Testo. Also er ist immer so, ach komm, ist doch eigentlich ganz nett mit denen und macht ihn auch so ein bisschen geil, wie ungehemmt und wild dieses andere Paar immer miteinander ist, hätte er auch gerne. Er und seine Frau führen eine eher langweilige Ehe und sie, ja, ist auch so mega Stereotyp-Klischee, wirklich die klassische Mutti, die sich pausenlos um die schüchterne Tochter sorgt und immer nur sagt, also irgendwas stimmt doch hier nicht mit denen, so in jeder zweiten Szene, anstatt, dass sie vielleicht dann mal einfach die Sachen packt und mit ihrer Familie abhaut, bevor es dann einfach zu spät ist. Also mir kam es vor, als ob diese Adaption fast wie eine ungewollte Satire des Originals ist. Aber dafür ist es nicht nackte Kanone mäßig genug. Also dann müsste man es auch wirklich erkennbar machen. Und dadurch wirkt es so, und das ist schade, als würde man sich über Gesterne lustig machen. Deshalb Tipp von mir, großen Bogen bitte ums Kino machen. Sorry James McAvoy, aber das hier ist wirklich ein Griff ins Klo geworden. Guckt stattdessen das Original von 2022. Gesterne findet ihr bei uns auch schon unter dem Titel Speak No Evil. Also da muss man, wenn man sucht, auf die Jahreszahl achten. Einmal steht 22, einmal 24 dahinter. Und diese 22er Version aus Dänemark, die wirklich sehr stimmungsvoll und sehr, sehr Psycho-Horror ist, findet ihr, habe ich gesehen, muss man nicht aufzählen, bei ganz vielen unterschiedlichen Streaming-Diensten für die berühmten um 4 Euro. Lohnt sich mehr als der Kinoeintritt jetzt.
Hätten wir das auch geklärt.
So, haben wir auch geklärt.
Müssen wir noch klären, was machen wir nächste Woche?
Nächste Woche machen wir auf jeden Fall eine weitere eine Stunde Film.
Das ist schon mal gut.
Haben wir Gäste?
Ja,
haben wir einen Charlie Hübner?
Stimmt. Hallöchen.
Und haben wir einen Sven Regner?
Ja, hallöchen.
So.
Und wir haben eine Catherine Hahn, die ich eigentlich für diese Woche schon versprochen hatte, bis ich merkte, die Sperrfrist ist Donnerstag. Deswegen bringe ich die dann auch noch mit. Und wir waren im Kino unterschiedlich lange.
Oh ja.
Und beide nicht ganz bis zum Schluss. Ich habe gut geschlafen. Du hast gut gelitten. Wir versuchen ein bisschen über Megalopolis zu sprechen.
Ja, wenn Francis Ford Coppola uns hören könnte, er würde sich in seinem wahrscheinlich bereits schon irgendwo
geschaufelten
Grabe umdrehen. Ja, Megalopolis, das war ein Abenteuer. Erzählen wir euch nächste Woche von. Bis dahin, passt ihr bitte schön auf euch auf. Bleibt gesund oder werdet nicht krank. Könnt ihr euch aussuchen. Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.